15 Jahre ist Ihr letzter Besuch her in Bremen.
Genau.
Ich finde es ganz toll, dass Sie den weiten Weg nach Bremen gefunden haben. Vor allen Dingen aber, dass Sie unseretwegen auf etwas verzichten heute Abend.
Ja, wir haben ein bis zweimal im Jahr einen sehr, sehr schönen ein Männerwochenende, wo wir schon seit über 20 Jahren uns Ziele ausdenken, die jemand organisiert. Und das ist heute Abend so ein Ziel, ein Abend, wo ich nicht da bin. Aber ich habe gesagt, nachdem ich diese Einladung nach 15 Jahren bekommen habe und auch die Andrea, die das im Redaktionellen betreut, schon früher kenne von Kerners
Koch. Unsere Chefin.
Genau, die Chefin sozusagen. Habe ich gesagt, okay, ich frage die Männer, ob sie was dagegen haben. Und die haben eindeutig gesagt, nein, Johann,
also es ist ein junger Abend praktisch.
Nein, das sind alles schon ältere Männer, also was, unter Anführungszeichen.
Wollte doch höflich sein.
Ja, ja. Und wir haben, also es ist wirklich eine sehr unterschiedliche Gesellschaft, mit der wir uns treffen und austauschen. Und es würde mir sehr, sehr fehlen, wenn es diese Gruppe nicht mehr geben würde.
Also wir fühlen uns sehr geehrt, dass Sie gekommen sind, dass Sie dieses Programm gekürzt haben und sagen herzlich willkommen, Johann Laffer. Also ich hab erfahren, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass da Johannes B. Kerner dabei ist, dass Ole von Beuys, dass da wichtige Wirtschaftsmenschen zusammenkommen. Was machen Sie denn dann? Außer gut essen, stelle ich meine Fantasie jetzt.
Ja gut, aber wir haben so viele persönliche Themen aus den unterschiedlichen Bereichen, die jeder heute mit seinem Beruf, aber mit seinem Privatleben verbindet, dass es einfach wichtig ist, dass man Einblicke bekommt, wie es jemand anders geht. Und zwar nicht immer nur vordergründig, sondern auch tatsächlich. Und wenn heute jemand ein Unternehmen verkörpert und zwei Drittel des Jahres unterwegs ist und eine Verantwortung für 70.000 Mitarbeiter trägt, dann ist es sehr spannend zu hören, wie geht man als Person damit um. Das kann man nicht lesen, das kann man auch nicht irgendwo von einem Dritten erfahren, sondern dann haben wir die Gelegenheit, aufgrund unserer wirklichen Freundschaft und des Vertrauens darüber ganz offen zu sprechen. Und ich kann sagen, das hilft sehr, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen oder seine Probleme oder sein Gutes anders einzuordnen, weil wir glauben immer nur, uns betrifft vieles ganz extrem, aber es gibt genauso viele andere Menschen, die haben noch mehr zu tun oder etwas anderes zu tun. Und wenn man sich dann offen austauscht, dann wird man plötzlich entspannter, man wird aber auch einsichtiger. Und was ganz wichtig ist, was der Gesellschaft heute fehlt, ist das Verständnis dafür zu haben, was so manche Menschen leisten.
Und fühlen Sie sich auch als Mensch mit Ihren persönlichen Problemen aufgehoben in diesem Kreis?
Absolut.
Haben Sie Hilfe erfahren?
Ja. Also ich habe einmal keine gute Zeit gehabt und ich glaube, das erste Treffen, was es gab, war, in dem diese Freunde mich angerufen haben und wir in Berlin am Flughafen einen Meetingraum gebucht haben und alle Leute, die ich morgen treffe, dorthin geflogen sind auf ihre Kosten und mit mir zusammen dort gesessen sind und über die Situation gesprochen haben. Und das kann man mit keinem Geld der Welt bezahlen. Das ist Freundschaft.
Keine so gute Phase, das ist erst ein paar Jahre her, ist gar nicht.
10 Jahre, ja.
10 Jahre her. Ist Ihnen denn persönlich, gesundheitlich besser?
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch natürlich durch die Situationen gelernt persönlich, dass man nicht mit dem Kopf durch die Wand kann, sondern dass das Leben und auch die Situationen manchmal richtig eingeschätzt werden müssen, wo man, das ist das Thema vorhin mit dem Thema Alkohol, man muss irgendwann mal selber, glaube ich, zu dem Schluss kommen, dass man, ich sage mal den Satz von nichts kommt nichts, dass man etwas dafür tun muss für sein Glück. Und das will man manchmal nicht wahrhaben. Man glaubt, man kann alles, man weiß alles, es funktioniert alles, der Körper macht alles, aber es ist leider nicht der Fall.
Sie haben eine schwere Krankheit gehabt.
Ja, ich habe Knochenprobleme gehabt, Knieoperation und auch darüber hinaus noch ein paar andere kleinere Geschichten. Und ich habe einfach gemerkt, dass mein Beruf und die Belastung dessen, was ich mir zugemutet habe, einfach nicht zu dem Ziel führt, was ich mir vorstelle, nämlich dass ich fröhlich bleibe, gesund, motiviert arbeiten kann. Und habe dann einfach gemerkt, was machst du jetzt? Dann siehst du plötzlich wenn du mit dem Auto fährst, die Bäume nicht mehr, weil du denkst, es ist alles nur noch grau und es ist dunkel, beziehungsweise du quälst dich für bestimmte Dinge. Und dann habe ich einfach Leute kennengelernt, die mir gesagt haben, Mensch, Johann, du musst das einsehen, dass bestimmte Dinge im Leben nicht alles auf einmal funktionieren kann. Und deshalb habe ich dann einige Dinge geändert. Und der 50. Geburtstag war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Da habe ich dann gesagt, Johann, wenn du das wirklich noch weitermachen möchtest, dann musst du wirklich was tun. Das habe ich dann getan. Das war am Anfang extrem schwer, weil ich das nicht wahrhaben wollte. Allein schon, dass ich meine Ernährung umgestellt habe als Koch, der natürlich von Horst Lichter gelernt, alles unter 400 Gramm Steak ist Carpaccio, kannst du dir vorstellen.
Von den süßen Sachen, ja,
genau. Und dann habe ich angefangen, einfach aufgrund dessen, dass ich Leute kennengelernt habe, die mir das knallhart gesagt haben. Die haben das war denen wurscht, wie ich heiße, was ich mache, sondern die haben gesagt, nein, Johann, das geht so nicht. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Und ich bin jetzt 68, was habe ich für ein Ziel? Ich habe ein Ziel, ein vitales, gutes Leben zu genießen und das auch meinem Umfeld zu zeigen. Und deswegen weiß ich, dass ich bin derjenige, der ja auch dazu beiträgt, dass sich die Leute mit mir zusammen wohlfühlen. Und wenn ich hier sitze, morgen zum Beispiel wieder nur den ganzen Tag vorjammern, welche Wehwehchen ich habe, wie schlecht es mir geht und ich habe eigentlich keine Lust, das würde niemals eine Atmosphäre erzeugen.
Deswegen, auch bei uns dürfen Sie jammern.
Ja, aber das kann man ja auch, soll man ja auch, das darf man auch bei Freunden, aber ich glaube, es ist mir gelungen, einen Weg zu finden, der es mir möglich macht, trotz der Situation, die es mal gab, heute wieder so zu sein, wie ich mir das idealerweise vorstelle.
Das ist gut. Also nun haben Herr Scharf und Sie, Herr Lafer, und ich haben noch nicht das Alter von Richard David Precht erreicht. Aber was würden Sie denn Herrn Precht empfehlen, ernährungstechnisch? Wir haben dazu gerade ein ganzes Buch geschrieben, damit er gut altert.
Ist doch gut.
Also ich
sage besser.
Mal, bitte?
Noch besser.
Ja, doch. Nee, also ich glaube, wir wissen ja heute, dass bestimmte Ernährungsinhalte.
Was ist denn das, wo Sie sagen würden, das ist das absolut Schädlichste, was wirklich sofort auf
die Also Gesundheit ich geht. Würde mal sagen, zu viel Kohlenhydrate, also Ballaststoffe für meine Begriffe sind extrem wichtig. Gemüse, pflanzliche Fette auf jeden Fall, möglichst wenig tierische Fette, wobei ein gesunder Fisch, zum Beispiel ein fetter Fisch, für unseren Körper mega wertvoll ist. Dann Beeren, die Blaubeeren sind ein wahnsinniges Wundermittel, das muss man einfach sagen. Das ist etwas, was man gar nicht hoch genug einordnen kann. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die einfach unserem Körper sehr gut tun. Und natürlich, was auch wichtig ist, was man lernen muss, ist, auch zwischen dem Essen Pause machen. Ich glaube, einer der größten Fehler, den wir machen, ist, dass wir immer wieder aus wie auch immer welcher Situation herausgesehen ständig essen, was in den Mund stecken.
Aber so gesehen sind die Kochsendungen, an denen Sie fleißig mitmachen, ja das reinste Gift. Da müssen Sie ständig die Gerichte der anderen probieren.
Glaube ich nicht, weil die Leute, die die Kochsendungen sehen, in den meisten Fällen nichts nachkochen.
Okay, verstehe.
Ist wirklich so. Also man weiß es ja, es gibt, dass man davor sitzt und dann.
In den 15 Jahren, in denen Sie hier waren, ja, haben sich so viele Fragen aufgestaut.
Ja.
Eine von denen ist relativ trivial, aber ich würde es trotzdem so gerne wissen. Ist einfach, wie kam denn Ihr Markenzeichen Optisches zustande, dieses Bärtchen, was seit Ihrer Jugend geblieben ist? Farblich nahezu unverändert.
Es war der Versuch, möglichst jung viel Geld zu verdienen.
Wie das? Wie das?
Was? Und da hilft die Oberlippenbart?
Ich bin 1977 nach Berlin. Meine Mutter gab mir, ich komme aus der Steiermark, gab mir 80 D-Mark. Und obwohl ich in der Gastronomie gearbeitet habe, in der Patisserie, wo es nur Süßes gab, habe ich natürlich keinen Bock gehabt, immer nur das Süße zu essen, sondern ich ging abends in einen Burgerladen, einer der ersten am Kurfürstendamm in Berlin. Da war ich jeden Abend Stammgast, die kannten mich mit Namen. Ich habe da so einen doppelstöckigen Burger da bestellt, das war mein Essen. Und ich ging dann raus, kamen zwei Damen auf mich zu und sagen, junger Mann, Wir sind von einer Agentur, wir haben die Aufgabe, jemanden zu suchen für eine Zahnpasta-Werbung. Und Sie könnten also einer dieser Kandidaten sein und ich möchte bitte eine Z-Card machen. Und ich komme aus der Steiermark, bitte nicht falsch verstehen, aber ich habe das Wort Z-Card vorher nie gehört. Habe gedacht, das hat was mit irgendwie mit einer Bewerbung für ein Bordell zu tun oder für irgendwas. Z-Card, was ist eine Z-Card? Also hat sie mir erklärt, ich muss zum Fotografen und da werde ich dann von allen Seiten fotografiert, damit sie diese Karte von mir dem potenziellen Kunden vorlegen können. Gut, das habe ich dann gemacht und 14 Tage später, da gab es ja kein Handy, gar nichts. Und die Küche war ganz da hinten, 100 Meter, und hier war die Patisserie.
Schweizer Hof
in Berlin, schreit der Küchenchef, Lafer Telefon! Und das ist immer so unangenehm, wenn du dann, weißt du, mitten in der Arbeit musst du dann nach vorne. Und dann sagt das Mädel zu mir, ja, wir haben sie vorgestellt, es besteht ein Wunsch, sie sollten sich noch, oder wenn es geht, ein Schnurrbart wachsen lassen, weil der Kontrast zwischen den Zähnen und der Zahnpasta wäre größer für die Werbung.
So. Geil.
Jetzt kannst du dir vorstellen, jetzt gehe ich natürlich zum Friseur und in die Apotheke und sage, so, was muss ich jetzt tun, damit möglichst schnell hier vorne irgendwas Schwarzes entsteht. Habe dann alles Mögliche ausprobiert, natürlich, habe das alles draufgeschmiert da und was weiß ich was alles. Und krass. Dann haben auch viele Freunde mir Tipps gegeben, verstehst du, mit Kernseife morgens waschen und lauter so ein Zeug.
Wow. Aber hat das wenigstens was genützt?
Nein, pass auf. Und dann habe ich das machen lassen und da habe ich mir gedacht, nach circa 2,5 Monaten, es ist so, meldet sich da keiner. Ich habe mir so einen abgemurkst mit dem Schnurrbart da. Und pass auf, und dann rufe ich da an und dann sagen die zu mir, ja, wissen Sie, Herr Lafer, Sie haben sich nicht mehr gemeldet, das hat uns viel zu lange gedauert.
Oh nein.
Oh je. Aber der Bart ist dann geblieben.
Ich habe seitdem, ich habe nie einen Auftrag bekommen für Zahnpasta-Werbung, das muss ich dazu sagen, aber der Bart ist geblieben.
Ja. Wunderbar. Alles hat einen Sinn im Leben.
Ja, genau.
Ich war sehr beeindruckt, als ich vor ein paar Jahren in einer großen Zeitung, ich glaube, es war die Bild-Zeitung, gelesen habe, etwas, wo Sie reflektiert haben, Ihre Eltern.
Ja.
Und gesagt haben, Sie haben eigentlich von Ihren Eltern nie Liebe erfahren. Keine Umarmungen. Keine unmittelbare Gefühlsregung, die was zu tun hat mit Ihnen als Mensch. Und dann haben die mal im Fernsehen, bei einer Fernsehdokumentation über einen ganz anderen Koch, Eckhard Witzigmann, eine Legende, Sie ganz kurz, ein paar Sekunden in dieser Dokumentation entdeckt.
3 Sekunden.
Und wie haben die reagiert?
Die haben beide geweint.
Oh, ich hab's nicht verstanden.
Weil sie stolz waren?
Weil sie stolz waren, aber weil, und das muss ich heute fairerweise sagen, meine Eltern waren wirklich großartig, aber die Funktion, das Funktionieren, das, ich sag's mal bewusst, damals, das nach dem Kriege wieder richtig etwas zu schaffen, wurde immer sehr oft allen vorangestellt. Und das gab sicherlich zu bestimmten Anlässen wie Weihnachten und so weiter, Geburtstag, aber ansonsten war das sehr funktional, das ganze Thema. Und das habe ich mir damals, also ich habe das nicht so empfunden. Das war ja auch nicht das.
Sie kannten ja auch nichts
ich
anderes.
Ich kannte nichts anderes. Es war für mich eine gewisse Normalität. Aber ich muss eines sagen, und das ist jetzt auch wirklich das, was ich gerne sage. Und ich denke so oft darüber nach, fast täglich in Situationen, wo ich das bemerke bei jemand anders. Ich weiß nicht, ob ich damals weniger glücklich war wie heute. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht bestätigen, weil ich es nicht anders kannte. Aber was ich sagen kann, die haben es total ehrlich mit mir gemeint. Die haben es mit mir wirklich ernsthaft gemeint. Und die haben alles für mich getan. Ich wollte Priester studieren und die haben das nicht bezahlen können. Da haben meine Eltern vor mir geweint und haben gesagt, Hansi, wir würden das sehr gerne machen. Aber du musst uns verzeihen, wir haben das Geld nicht. Und das ist auch eine Form von Liebe, nämlich eine Ehrlichkeit, eine Offenheit. Zwar nicht, indem man dann jemanden küsst und in den Arm nimmt, aber mir das Gefühl gegeben haben, dass sie mich als Kind natürlich lieb haben, schätzen, aber sie konnten das nicht so zum Ausdruck bringen, wie man das sich heute vorstellt in der modernen Welt. Deswegen sage ich immer, das ist mein Satz, allgegenwärtig. Ich kann das sagen, ich war als Kind im Nachhinein zu heute, obwohl ich viel mehr habe, viel mehr kenne, darf heute hier sitzen. Ich habe als Kind nichts vermisst. Ich war auch glücklich. Auf eine andere Art und Weise.
Mhm. Ihre Eltern hatten ja auch Eltern, die wiederum denen auch ganz schön das Päckchen mitgegeben haben.
Richtig, Großmutter.
Und Großvater, der nachdem die Frau tot war, erstmal die Kinder weggeschickt hat, damit die nichts kriegen.
Ja, genau.
Und das eine Kind war noch sehr klein. Aber das ist, glaube ich, noch eine andere Geschichte. Ich habe mich nur gefragt, jemand, der dann so viel gearbeitet hat, so viel getan hat und so viel Anerkennung bekommen hat und so viel gespiegelt bekommen hat aus der Gesellschaft, ob das nicht auch Balsam auf der Seele sein kann?
Mit Sicherheit ist das ein unverzichtbarer Beweis, wenn man etwas Erfolgreiches macht. Das ist ja das, wovon wir heute leben, ist ja eine gewisse Form Respekt und Anerkennung. Ist übrigens auch etwas, was ich in der deutschen Gesellschaft, was Sie gerade gesagt haben, extrem vermisse. Es wird immer nur das Negative in den Mittelpunkt gestellt. Es wird nie so groß etwas Positives herausgestellt wie das Negative. Also das wünsche ich mir auch viel mehr, dass man sagt, leben und leben lassen und anerkennen. Aber was ich dazu sagen kann von mir selber, ich habe das ja nicht gemacht bewusst für die Anerkennung, sondern die Anerkennung kommt erst, nachdem du was gemacht hast. Das heißt, der Erfolg, die Bestätigung, du musst ja vorher eine Leistung erbringen. Und ich habe ein Prinzip in mir, ich habe immer gesagt, in der Dienstleistung, ich möchte jeden Abend Menschen sehen, die dieses Restaurant verlassen und mir das Gefühl geben, ich habe sie glücklich und zufrieden gemacht. Und das war mein Lebenselixier. Und ob danach einer draußen vor der Tür gesagt hat, ist ein netter Typ oder sonstiges, war mir nicht wichtig. Wichtig war mein Gefühl. Ich bin nach Hause gefahren, wenn einer nur gesagt hat, das Brot war trocken, konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich wollte das optimal für jeden Menschen leisten.
Ich habe Sie... wirklich als Kompliment zu nehmen. Ich habe Sie selten so wenig lustig erlebt wie heute Abend. Ja. Aber dafür habe ich selten so viel erfahren über Sie wie heute Abend. Vielen Dank für Ihren Auftritt. Ja, vielen Dank.